Wir sind im dritten Advent und die Zeit des Advents, die Zeit auf die Ankunft Jesu Christi, auf dieses Warten, haben wir damit begonnen, dass wir darüber nachgedacht haben, auf was warten wir überhaupt? Auf diesen König und auf sein Reich. Und dieses Warten hatte etwas damit zu tun, dass wir verstehen, wie kommen wir in dieses Reich dieses Königs überhaupt hinein. Und das haben wir letztes Mal gemacht, als wir über die Seligpreisung gesprochen haben. Und ich hoffe, ihr habt das noch ein bisschen im Kopf. Es ist die Bergpredigt und es ist die erste Rede Jesu, wo er letztendlich sowohl den Eingang als eben auch den Maßstab dieses Reiches darstellt. Und diese Bergpredigt, sie ist unfassbar. Eigentlich unmöglich zu halten, oder? Habt ihr die mal euch durchlesen können? Das ist schon Wahnsinn, was dort eigentlich verlangt wird. Und heute tatsächlich wollen wir in dieser Adventszeit darüber nachdenken. Es ist ja nicht nur, dass wir darauf warten und uns zurücklehnen, und weil wir ja schon wissen, wir sind in diesem Reich, wir kennen diesen König und wir warten und wir wissen, dass er wiederkommt, sondern wir haben ja auch eine Eigenverantwortung. Wir warten hier auch, indem wir aktiv sind, das heißt zum Beispiel anderen von ihm erzählen. Denn wenn wir wirklich glauben, dass er wiederkommt als König, aber auch als Richter, dann wollen wir, dass die Menschen davon hören und wissen. Und heute wollen wir ein Stück weit von diesem Maßstab sprechen, den Jesus eigentlich anlegt, von dem wir feststellen, ist das überhaupt erfüllbar? Und das hat ganz, ganz viel mit den Seligpreisungen, die wir letztes Mal gemacht haben, zu tun. Und ich möchte euch heute in das Thema einführen, das Jesus sagt. Er beginnt damit und sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Also er stellt etwas dar, was zum Beispiel Mose gelehrt hat, und dann sagt er, ich aber sage euch. Und damit setzt er nicht außer Kraft, was Mose gelehrt hat, sondern er zeigt, er ist der neue, der wahre Mose. Er ist der wahre Ausleger des Wortes Gottes. Er ist Gott selbst. Und er setzt einen Maßstab, der wirklich unermesslich höher ist als das, was im Alten Testament war. Obwohl die Menschen schon im Alten Testament festgestellt haben, das schaffe ich ja gar nicht. Und Jesus stellt noch ein höheres Maß. Gleichzeitig sagt er aber auch, ich bin derjenige, der das erfüllt. Und so lehrt er hier, und wir schauen uns das in groben Auszügen an, und ihr werdet feststellen, tatsächlich ist es ein großes Maß. Das heißt, die Bergpredigt, ich möchte euch nochmal vor Augen führen, und zwar im Gesamten, wovon dort die Rede ist. Sie ist eingeteilt in ein Vorwort, in ein Nachwort und in einen Hauptteil. Und dazwischen, was dazwischen steht, das führt entweder zum Hauptteil hin, zum Beispiel unsere Seligpreisungen, oder es führt vom Hauptteil weg und hat auch aber wiederum etwas mit dem Hauptteil zu tun. Und das hat damit zu tun, dass Hebräer oder hebräisches Denken anders funktioniert als unser Denken. Wir sind eher vom griechischen Denken her geprägt. Zum Beispiel deswegen haben wir Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Wir gehen so einer Reihenfolge nach. Bei den Hebräern ist das oft anders. Sie gehen oft nicht einer Reihenfolge nach, sondern sie gebrauchen andere Arten, um etwas darzustellen. Zum Beispiel gebrauchen sie Dinge, das nennt man chiastisch, also über Kreuz. Das heißt, sie fangen mit etwas an und stellen es dar, und es hat dann zum Beispiel mit der Seligpreisung angefangen. Und dann, so, und jetzt, schaut mal her, ich habe euch das mal farblich markiert, das heißt, sie fangen mit einer Seligpreisung an, das hat etwas damit zu tun, wie komme ich hinein? Und dann machen sie weiter mit enge und breite Pforte, da sprechen sie, wie schwierig es ist, hineinzukommen. Dann sprechen sie von Licht und Salz, das heißt von der Verantwortung des Menschen, was ist unsere Aufgabe, wir sollen Salz und Licht sein, dann wiederum sprechen sie davon, echte und falsche Frucht, das heißt wahrer Glaube. Und dann sprechen sie davon, was ist dieser Maßstab? Und dann sagt er zum Beispiel sowas wie, wenn eure Gerechtigkeit nicht höher ist als die der Pharisäer, dann kommt ihr nicht hinein. Und dann wiederum spricht er davon, was ist denn das wahre Fundament? Guter und schlechter Boden. Und das entspricht sich. Also das hat etwas damit zu tun. Das hat etwas damit zu tun und das Grüne hat etwas mit dem Untengrün zu tun. Was bleibt übrig? Das ist das, was dann in der Mitte steht. Und das ist dann oft das, was wirklich am allerwichtigsten ist. So ist oft hebräisches Denken. Das heißt, sie sprechen oft in Kreisen und betonen dann das, was in der Mitte steht. Ganz, ganz oft. Und tatsächlich ist die Bergpredigt immer wieder so aufgebaut. Das hat damit zu tun. Und heute wollen wir über diesen Hauptteil sprechen. 10 Worte. Das heißt nicht, das sind einfach nur 10 Worte, sondern so wird ausgedrückt, dass Gott etwas, Jesus etwas lehrt. Und er lehrt dort 10 Worte. So wie Mose es tat. Auch im Alten Testament lesen wir und lernen die 10 Worte, heißt es. Und das sind die 10 Gebote. Und Jesus lehrt seine 10 Worte. Und die schauen wir uns heute an. Und oh Wunder, dort ist es auch so aufgebaut. Es fängt mit etwas an, und zwar beginnt es damit, dass er von Verhalten gegenüber dem Bruder spricht. Also wie gehen wir mit dem Bruder um? Und dort sagt er sowas wie, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht töten. Das ist der Maßstab des Alten Testaments. Und Jesus sagt, ich aber sage dir, wenn du über deinen Bruder schlecht denkst und sagst, du Dummkopf, dann, das ist das Gleiche wie töten. Dann hast du das Gebot nicht erfüllt. Jetzt mal Hand hoch. Wer hat noch nie gesagt, du Dummkopf? Ich muss meine Hand auch runternehmen. Ihr seid ehrlich, das ist schön. Ich glaube, das wäre auch zu offensichtlich. Und Jesus sagt, das ist mein Maßstab. Und niemand von uns hat das erfüllt. Aber wisst ihr, dass das Salz und Licht sein sollte, wovon er am Anfang spricht? Ihr sollt Salz und Licht sein, eure Werke sollen Gott verherrlichen, heißt es vorher. Und von welchen Werken spricht er? Von welchem Salz und Licht spricht er? Er spricht davon, wie gehst du mit deinem Bruder um? Mit deinen Geschwistern? Und damit ist nicht unbedingt in erster Linie mein fleischlicher Bruder, also der von meiner Mutter gemeint, sondern in erster Linie die Kinder Gottes. Wie gehen wir in der Gemeinde und mit Christen irgendwo um? Das ist ein harter Maßstab. Und schon erlebe ich die erste Enttäuschung, das schaffe ich ja gar nicht. Und dann gibt es da eine Entsprechung. Ich habe ja vorhin gesagt, es überkreuzt sich. Es gibt eine Entsprechung demgegenüber, wie gehst du mit deinem Feind um? Also Bruder, der dir wirklich am nächsten ist und der dir vielleicht am weitesten weg ist, dein Feind. Wie gehst du mit ihm um? Und dann sagt er wieder, ihr habt gehört, ihr sollt euren Nächsten lieben, aber euren Feind dürft ihr ruhig hassen. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, liebe deine Feinde, bete für die, die dich hassen. Das ist der Maßstab, den er anlegt. Und er sagt, die lieben, die sowieso dich lieben. Also wenn ich jemanden liebe, der mich liebt, tue ich etwas Besonderes? Nö. Er sagt, die schlimmsten Menschen, die du dir vorstellen kannst, ich weiß jetzt nicht, wen du da im Kopf hast, welche Menschengruppe oder sonstiges, die, von denen wir denken, boah, das sind wirklich schlechte Menschen, die lieben auch die, die sie lieben. Sie haben auch Menschen, die sie lieben. Also was ist so besonders daran, wenn ich meine Frau liebe? Weil sie liebt mich ja auch. Was ist so besonders daran, wenn ich mich mit Andreas so gut verstehe? Er mag mich, ich mag ihn. Nichts ist daran besonders. Das ist ganz normal. Und Jesus sagt, dieser Maßstab ist nicht genug, damit ihr Salz und Licht sein könnt. Wenn Menschen uns sehen und sie sehen, wie ich mit jemandem umgehe, der mich mag, dann sagen sie, oh schön, gut. Aber sie denken nicht besonders von mir in irgendeiner Form, dass sie sagen, wow, das ist beeindruckend. Aber wenn sie sehen, wie ich mit jemandem umgehe, der mich anfährt, der mir vielleicht Schlechtes will, dann werden sie sagen, interessant, wie der mit diesem Menschen umgeht, obwohl er ihnen Böses will. Das ist etwas Besonderes. Das ist nicht normal. Normalerweise zahlen wir Menschen mit gleicher Münze heim. Das ist Licht und Salz dieser Welt. So sind wir, oder wenn wir so sind, werden die Menschen sagen, oh ja, dieses Licht, das leuchtet hell. Das kann ich wirklich sehen. Also wer bis jetzt denkt, ja, passt, dem stimme ich zu und das erfülle ich jeden Tag. Das ist wirklich schwer. Wenn nicht sogar unmöglich. Warum stellt Jesus so einen Maßstab auf? Und dann macht er weiter und er spricht darüber, welches Verhältnis du zu deiner Frau haben sollst. Und im Alten Testament lernen wir, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst deiner Frau treu sein. Und Jesus sagt, wow, toll. Aber wenn du in deinen Gedanken schon über eine andere Frau oder über einen anderen Mann denkst und denkst, das wäre doch mal was. Dann sagt er, in den Gedanken brichst du schon die Ehe. Das heißt, du bist deiner Frau in Gedanken untreu und das ist schon Sünde, sagt er. Damit hast du schon den Maßstab nicht erfüllt. Und wer von uns, ich heb die Hand wieder runter, hat noch nie falsche Gedanken gehabt, über etwas nachgedacht, wo er wusste, eigentlich ist es nicht richtig und trotzdem damit geliebäugelt hat, in Gedanken, auch wenn er das nicht zur Tat hat werden lassen. Ich glaube, da kann niemand die Hand heben, ich definitiv nicht. Und Jesus sagt, aber so seid ihr Salz und Licht. Wie ihr mit eurer Ehefrau, mit eurem Mann umgeht, seid ihr Salz und Licht oder eben nicht. Und wisst ihr, was er über Salz und Licht sagt? Die nicht salzen, also die kein Licht sind. Er sagt, was tut man mit Salz, das verdorben ist, das nicht salzig ist? Das ist weggeworfen. Was tut man mit Früchten oder besser gesagt mit Dorngestrüpp, das keine Frucht bringt? Man schneidet es ab und man wirft es weg. Er sagt, so wie ihr mit der Frau umgeht, seid ihr entweder Salz oder nicht und ihr seid zu nichts Nütze. Das ist der Maßstab, den wir nicht erfüllen ganz oft. Schön, wenn wir uns dabei Mühe geben. Aber wie oft tun wir das eben nicht? Und dann das andere gegenüber, Frau, und dann kommt der Nächste. Also jeder Mensch eigentlich, dem ich begegne. Wie gehe ich mit ihm um? Wie vergelte ich es ihm? Und dort spricht er davon, dass zum Beispiel er sagt, wenn dich einer um etwas bittet, um deine Hose, dann gib ihm noch deinen Mantel. Wir gehen eher so um, dass wir sagen, okay, ich gebe es dir, aber morgen möchte ich zwei Hosen zurückhaben. Das ist eigentlich, wie wir oft miteinander umgehen. Oder wir sagen, ja, ich gebe es dir, aber ich möchte es gewaschen und ohne einen Kratzer zurückbekommen. Das ist die Art, wie wir eigentlich umgehen. Und Jesus sagt, nicht nur, dass du es nicht zurückforderst, gib ihm noch mehr. Und da beginnt es, aber das ist doch meins, das gehört mir, Gott hat es mir geschenkt. Genau, er hat es dir geschenkt. Wer bist du, dass du das nicht weiter verschenken willst? Das ist der Maßstab, den Jesus hier aufstellt. In der Mitte fehlt noch etwas. Und das ist das Wichtigste. Interessanterweise, hier geht es um wen? Es geht um meinen Nächsten, um meinen Bruder, also es geht um Menschen. Und in der Mitte steht, wahrhaftiges Reden vor Gott. Schwöre nicht. Versprich nichts, was du sowieso nicht halten kannst. Geschweige denn, dass du es beim Himmel oder bei der Erde oder bei irgendwas versprichst, was du sowieso nicht geschaffen hast, was dir nicht gehört. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Und wer von uns hat schon mal gesagt, ab heute will ich anders handeln. Ab heute will ich meine Geschwister anders behandeln. Ab heute will ich liebevoller zu ihnen sein. Ab heute will ich nicht irgendwie über den anderen schlecht denken. Ab heute will ich nicht mehr in meinen Gedanken über eine andere Frau nachdenken. Ab heute will ich meinem Mann, meiner Frau in Liebe begegnen, so ihn so behandeln, wie Gott es möchte. Wer hat das schon mal versprochen? Wie oft haben wir uns das schon vorgenommen? Und wie oft haben wir dabei versagt? Gott, wenn du mir nur das und jenes gibst, dann verspreche ich dir. Gott, wenn du mir ein bisschen mehr Geld gibst, dann werde ich ganz viel auch zurückgeben anderen. Dann werde ich anderen helfen. Wenn du mir nur einen schönen Mercedes gibst, dann schmeiße ich 5 Euro mehr am Sonntag rein, damit der andere, der Nächste was davon hat. Wie oft haben wir schon unser Wort gebrochen Gott gegenüber? Und merkt ihr, im Alten Testament ist oft von Handlungen die Rede. Ehebrechen, eine Handlung. Lügen, stehlen, also sind oft Handlungen. Aber Jesus geht einem eine Stufe höher. Er sagt, hier fängt es an. Hier fängt es an. Und hier. Unser Reden, das ist das erste Ding, wo wir merken, was in unserem Herzen drin ist. Wie wir über andere und über Gott denken. Das sind die 5 Worte Jesu, die ersten 5 Worte Jesu. Und das ist der Maßstab. Und er fasst das zusammen. Und eigentlich ist das unser Predigttext heute. Den Vers, den ich euch heute lese, der fasst aber komplett all diese Dinge zusammen, all diese Lehre zusammen. Das ist dieses Salz und Licht, das wir sein sollen. Ein Teil davon. Jesus lehrt das. Und in Matthäus 5, Vers 48, ein ganz, ganz kurzer Predigttext. Dort heißt es, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater vollkommen ist. Also, das ist letztendlich, könnte man sagen, die Quintessenz dieser 5 Worte. Die Zusammenfassung der 5 Worte. Seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Wir haben vorhin gesagt, jeder von uns hat das schon gebrochen. Jeder von uns hat das schon versagt. Und hier heißt es aber nicht, werdet wie, sondern seid vollkommen. Das ist der Maßstab, den Jesus anlegt. Wer hat es erfüllt? Er. Jesus hat das erfüllt. Und wisst ihr, wohin uns das treibt, wenn wir das lesen und erkennen, diesen Maßstab? Das treibt uns dazu, das treibt uns an den Anfang zurück. Wir haben über die Seligspeisung gesprochen. Und wer wird das Himmelreich erben? Der geistlich arm ist. Der sagt, das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht erfüllen. Ich, Armer im Geist, ich brauche Hilfe. Und der traurig darüber ist und sagt, ich bin ein Sünder. Ich bin derjenige, der schon über meinen Bruder gesagt hat, du Dummkopf. Ich bin derjenige, der schon mal falsche Gedanken hatte. Ich bin derjenige, der meinen Nächsten nicht nur nicht geliebt hat, sondern ihn behandelt hat wie Dreck. Und ich bin derjenige, der ganz gewiss schon ganz oft meine Feinde nicht geliebt hat, sondern gehofft hat, oh Gott, hoffentlich wirst du dich rächen für mich. Rache, das ist, was ich will. Das treibt mich dahin in diese Trauer hinein, von der wir in der Seligpreisung gesprochen haben. Ich brauche dich, Gott. Das heißt, dieser Maßstab hilft eigentlich, letztendlich jeden Menschen zu erkennen, du bist nicht genug. Wir Menschen kommen oft an den Punkt, dass wir sagen, ja, so schlimm bin ich eigentlich nicht. Ja, du hast nicht gemordet, so schlimm kannst du doch gar nicht sein. Du hast nicht Ehe gebrochen, so schlimm kannst du nicht sein. Und Jesus sagt, das reicht nicht. Das ist der Hochmut von uns Menschen. Deswegen denken wir, wir kriegen das schon hin. Wie oft sagen wir Menschen, wenn ich dann bei Gott bin, wenn ich da mal sterbe und vor ihm trete, ich krieg das schon hin mit ihm. Ich krieg das mit ihm schon geregelt. Ich erzähle ihm von all meinen guten Taten. Und jede schlechte Tat, die ich vielleicht gemacht habe, wie viele gute Taten wiegen das wieder auf? Aber ist es wirklich so? Wiegen gute Taten unsere Sünden, unsere schlechten Dinge auf? Nützt das etwas, wenn ich meine Frau betrüge, aber dafür 500 und 600 und 700 von Leuten helfe? Wird meine Frau sagen, Peter, du hast alles wieder gut gemacht, danke dir, jetzt geht es mir viel besser. Nein, ich kann eine Tat, eine schlechte Tat nicht mit einer guten aufwiegen. Das ist nicht, wie wir oft denken, wie so eine Waage, ich muss nur genug Tat reinmachen, dann ist das alles wieder gut vor Gott. Nein, Gott wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Er wird sagen, du hast dieses Maß nicht erfüllt. Das heißt, dieses Maßstab führt uns dazu und sagen, ja, das ist wahr, ich bin nicht gut. Gott allein ist gut. Ich brauche seine Liebe. Ich brauche seine Vergebung. Ich brauche das, was Jesus für mich getan hat. Also wenn du denkst, dass die Bergpredigt, dieser Maßstab etwas ist, was, weil ich ja sowieso das nicht erfüllen kann, für irgendwann ein andermal gilt. Nein, du sollst vollkommen sein, wie dein himmlischer Vater vollkommen ist. Wenn du sagst, das ist mein himmlischer Vater, dann sollst du so sein. Und übrigens, warum sollen wir so sein? Wer hat Gott schon mal gesehen? Wer von euch hat Gott schon gesehen? Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus sagt, er lebt in uns durch den Heiligen Geist. Jesus sagt, an den Kindern werdet ihr sehen, wie der Vater ist. Als ich studiert habe, da haben wir jeden Morgen eine Andacht gehabt und gebetet. Und dort war mein Mitstudent, sein Vater war Dozent an diesem Seminar. Und er betet und die Dame, die dort vorne ist, die hört sich das an und sagt, ah, du bist also der Sohn vom Görzen, richtig? Und er sagt, ja, woher weißt du das? Und sie sagt, ich höre, wie du betest. Du betest genauso wie dein Vater. An den Kindern kann man erkennen, wie die Eltern sind. An den Kindern kann man erkennen, ob die Eltern höflich sind. Meistens, wenn sie älter werden, hoffentlich. An den Kindern kann man erkennen, wie Eltern mit ihrem Hab und Gut umgehen. Ob sie geizig sind, ob sie freigebig sind. An den Kindern kann man so viel ablesen, wie die Eltern sind. Und vielleicht nicht unbedingt in ihren Kinderschuhen. Aber ich merke, je älter ich werde, desto mehr werde ich wie mein Vater. Im Positiven und im Negativen. Salz und Licht zu sein bedeutet, dass die Menschen dich und mich anschauen und sagen, aha, so ist also der Vater. Das ist übrigens der Grund, warum ganz viele nichts von Jesus wissen wollen. Sie schauen unser Leben an und sie sagen, okay, also wenn das Christen sind, dann will ich mit Christus nichts zu tun haben. Wenn das die Ehe ist, die du führst als Christ, dann will ich damit nichts zu tun haben. Wenn du so mit Menschen umgehst, dann will ich nichts mit diesem Christus zu tun haben. Das heißt, in diesem Augenblick ist dieses Salz nichts nütze. Das heißt, diesen Maßstab können wir nur erfüllen, wenn wir voller Trauer zu Gott kommen und sagen, ich brauche deine Hilfe, verändere mein Herz. Deswegen lebt er in uns. Denn diesen Maßstab zu erfüllen, bedeutet, immer wieder vor ihn zu treten und zu sagen, verändere du mich. Ich schaffe das nicht. Aber du kannst es in mir bewirken. Deswegen spricht er von Frucht. Und deswegen spricht er davon, dass an der Frucht werdet ihr sie erkennen, denn ein Apfelbaum bringt Äpfel. Ein Dornenbusch bringt Dornen. Und er sagt, ein wahres Kind Gottes, bei all den Fehlern, dass das Kind machen wird, werdet ihr dennoch sehen, dass er mein Kind ist und er wird Frucht bringen. Zum Beispiel, indem er hingeht und um Vergebung bittet und sagt, vergib, wie ich mich verhalten habe. Das war nicht richtig. Und die Kinder Gottes werden an ihren Früchten erkannt. Das ist zum Glück ein Wachstum, ein Prozess. Veränderung braucht manchmal Zeit. Und zum Glück ist Jesus uns unglaublich gnädig. Viel, viel gnädiger, als wir uns gegenseitig sind. Aber wer sich nicht verändert, wer einfach bleibt, wie er ist, der muss sich zu Recht fragen, bin ich ein Kind Gottes? Habe ich den Geist Gottes? Denn wer den Geist Gottes hat, kann nicht bleiben, wie er ist. Das ist unmöglich. Denn der Geist Gottes wird ihn verändern. Er wird Frucht bringen. Und er wird Salz sein. Und wir werden immer mehr lieben. Als ich Christ geworden bin, also ich kannte Christus schon immer. Ich wusste, in meiner Jugendzeit habe ich jetzt nicht unbedingt mit Gott gelebt und habe mein Leben gelebt, wie ich wollte, aber ich wusste, dass es ihn gibt. Und ich wusste, er wird wiederkommen und ich hatte panische Angst. Ich hatte Angst, wenn Jesus morgen wiederkommt, ich bin nicht dabei, das wusste ich. Aber mir hat das Leben einfach besser gefallen. Als ich dann aber Christ geworden bin, hat mir niemand, also sie dachten, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich weiß alles. Ich wusste nicht, wie man Bibel liest. Ich wusste nicht, wie man betet. Mir hat das niemand erklärt. Und mir hat auch niemand gesagt, liebe deinen Nächsten. Die haben gesagt, du bist jetzt Christ. Wunderbar, schön. Sieh zu. Und da war ein Mann in dieser Gemeinde und ich habe ihn gehasst. Er war ein schrecklicher Mensch für mich. Ich habe ihn abgrundtief gehasst. Und irgendwann habe ich gelesen, liebe deinen Nächsten. Und ich habe gesagt, ja Gott, schon, aber ihn nicht. Er hat es nicht verdient. So wie er sich verhält und er war wirklich ekelhaft. Und das hat Jahre gedauert, aber Gott hat mein Herz verändert. Stück für Stück hat er mir zum Beispiel gezeigt, ihn nicht, was meinst du mit ihm nicht? Da steht nicht, liebe den Nächsten, den du dir ausgesucht hast. Liebe den Nächsten, den du für würdig erachtet hast. Das ist wahre Vollkommenheit. Nein, wahre Vollkommenheit ist, erfülle diesen Maßstab. Und Gott hat mir gezeigt, liebe diesen Menschen. Und ständig ist er mir begegnet. Jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, hat er mich umarmt. Ich habe es gehasst. Irgendwann ist mir der Kragen geplatzt, das war mitten in der Jugend und ich habe mit etwas zu lauter Stimme gesagt, sodass es viele hören konnten, wenn du mich noch einmal umarmst, dann haue ich dich um. Und alle waren schockiert und ich auch, über mich selbst. Ich war Christ, ich habe gesagt, ich bin Kind Gottes. Das war der Wendepunkt, wo Gott angefangen hat, mir zu zeigen, wie ich bin, was für ein Herz ich habe, was für ein schlechtes Herz ich habe. Er ist so böse, ich kann ihn nicht lieben. Ich bin genauso böse wie er, genauso schlecht wie er. Ich habe genauso wenig verdient, geliebt zu werden. Jesus hat nicht gesagt, Peter, du bist so ein toller Kerl, dich liebe ich so, dich finde ich so klasse, ich musste für dich sterben. Er sagt, obwohl du böse bist, bin ich für dich gestorben. Das hat angefangen, mein Herz zu ändern und es hat mich ein Stück vollkommener gemacht. Ich bin noch lange nicht vollkommen und du auch nicht. Aber das ist der Prozess, das ist die Frucht, die Gott bewirkt. Übrigens, das war eines der schönsten Dinge, wo Gott mir gezeigt hat, du bist mein Kind. Dass er mein Herz diesem Menschen gegenüber verändert hat. Ich kann ihm begegnen und ich freue mich, diesen Menschen zu sehen. Ich kann nicht behaupten, dass er sich total verändert hat und dass er jetzt mein bester Freund ist und sonstiges. Aber ich freue mich zu sehen, weil er ist mein Bruder. Er ist auch ein Kind Gottes. Und ich sehe auch bei ihm Veränderungen. Das ist die Vollkommenheit, nach der wir streben müssen. Das ist Licht und Salz. Wenn Menschen sehen, dass da zwei Menschen sind, die sich vielleicht vorher nicht gerade liebevoll begegnen konnten und jetzt auf einmal Geschwister sind. Dieser Maßstab kann uns nur in die Gegenwart Gottes führen und sagen, Herr, hilf, Ich armer, trauriger Mensch, ich armer Sünder, ich brauche deine Gnade. Und Jesus sagt, solchen gehört das Himmelreich. Deswegen, selig seid ihr, die ihr arm im Geist seid, die ihr das verstanden habt, die ihr euch gut zu Gott zugewendet habt und ihr habt einen Auftrag. Darum, weil ihr selig seid, weil wir selig sind, weil wir Kinder Gottes sind, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist, was wir an Advent zu tun haben. Salz und Licht dieser Welt zu sein, damit die Menschen, die nicht auf ihn warten, auch beginnen, auf ihn zu warten. Das ist die Bergpredigt. Kein einfacher Berg. Du kommst da alleine nicht drauf. Aber Jesus lädt uns ein. Amen.